Sehr geehrte Vertreter der sächsischen Landesregierung, sehr geehrte Abgeordnete des Bundestages und des Landtages, ich begrüße Sie alle ganz herzlich in dieser wunderbaren Semperoper. Ich begrüße den ersten Ministerpräsidenten des Landes Sachsen, Herrn Professor Biedenkopf, und mit besonderer Freude heiße ich Vertreter des diplomatischen und konsularischen Korps willkommen. Ein besonderes Willkommen gilt auch unserem Festredner des heutigen Tages, Herrn Professor Dr. Richard Schröder. Seien Sie herzlich begrüßt in Dresden. Herrn Uecke, dem Hausherrn der Semperoper, einen ganz herzlichen Dank dafür, dass wir uns in diesem wunderbaren Haus heute versammeln dürfen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie im Namen der Konrad-Adenauer-Stiftung sehr herzlich zu unserer Auftaktveranstaltung der Vorlesungsreihe »Wie schmeckte die DDR?« Wir gehen in ein Jubiläumsjahr. 40 Jahre DDR, 20 Jahre friedliche Revolution und deutsche Einheit. Etliche von Ihnen werden noch die Gründung der DDR erlebt und 40 Jahre in diesem Staat gelebt haben. Die meisten von Ihnen werden in diesen Staat hineingeboren worden sein und die friedliche Revolution miterlebt oder mitgemacht haben. Die Jungen unter Ihnen sind in die deutsche Einheit hineingeboren. Sie können aus eigenem Erleben nicht wissen, wie die DDR schmeckte. Wie schmeckte die DDR? Welchen Geschmack empfinden wir heute, wenn wir ganz unerwartet und spontan im Freundeskreis an sie erinnern? Oder wenn wir ganz bewusst über sie nachdenken? Welche Assoziationen ruft sie bei denen hervor, die den Geschmack nur über Eltern, Lehrer, Filme oder Lektüre vermittelt bekommen? Woran liegt es, dass heute viele einer Nostalgie anhängen, ohne noch recht zu wissen, wie die DDR schmeckte? Ja, gar ohne es wissen zu wollen. Wie schmeckte die DDR denn? Ganz sicher. Für jede Person, jede Familie, höchst unterschiedlich, je nach Lebensalter, nach beruflicher Position, nach Lebensereignissen und nach Gewinn oder Verlust an Lebensgestaltung, die man dem eigenen Staat zuschreiben konnte. Einerseits ist die Haltung des Einzelnen zu seinem Staat etwas sehr Individuelles, andererseits betrachtet man die Gesellschaft im Ganzen, ergeben sich doch Befindlichkeiten, die von vielen geteilt werden. Gab es auch einen Geschmack der DDR für jemanden wie mich, der bis 1994 im Westen lebte? Doch, durchaus. Allerdings bin ich vielleicht nicht typisch, weil ich bereits vor 1989 öfter in der DDR war, zu verwandten Besuchen in Sachsen und zu geführten Touren in anderen ostdeutschen Regionen. Und dann kam 1994 mit dem Umzug der Nachgeschmack hinzu, in Form von jungen Studierenden, und der Nachbarschaft in meiner neuen Heimat, Sachsen. Es war schön und außerordentlich herzlich bei den Verwandten. Ohne sie wäre ich nicht ein zweites Mal gekommen. Der Grenzübertritt und die Anmeldeprozedur bei der Polizei waren höchst unangenehm und verdeutlichten bereits in der Form der rabiaten, unfreundlichen Behandlung, dass man nicht erwünscht war. Dass der Aufenthalt nur gnadenhalber zugestanden wurde und dass man sich nicht in einem Staat aufhielt, dessen Beamte einer Kontrolle durch die Öffentlichkeit ausgesetzt waren. Der Zwangsumtausch von 25 D-Mark pro Tag ließ sich mangels attraktiver Produkte bzw. solcher, die dann auch ausgeführt werden durften, wozu zum Beispiel Unterwäsche und Lebensmittel nicht gehörten, nicht sinnvoll ausgeben. Die Städte waren grau und deprimierend. Die Mühen, die sich die Verwandten aufluden, um an Ananas, Paprika, Obst, ordentliches Bier und einen feinen Aufschnitt zu kommen, waren belastend. Lustig hingegen die Geschichten, wie sie an die Bückware gekommen waren. Wir hatten ja nicht die Zeit mit dem Organisieren verplempern müssen. Gut auch, dass wir wie bestellt die gewünschten 2 Kilogramm nicht rostender, besonders langer Nägel mitbringen konnten, die für die Wiederbefestigung der Hausschindeln gedacht waren. Vogelfutter als Mitbringsel haben wir verweigert. Schließlich konnten diese Tiere ohne Ausreisegenehmigung in den Westen begeben und sogar zurückkehren. So waren es die menschlichen Beziehungen, die dafür entschädigten, der Kaffeeklatsch im dornendurchfluteten Garten und zum wiederholten Male der Zwinger, die Museen, die Landschaft. Aber wir kamen wegen der Menschen. Darüber hinaus waren die Besuche interessant, weil sie für uns Wissenschaftler einen Ausschnitt Wirklichkeit boten, den wir mit dem konfrontieren konnten, was in den meisten westdeutschen Publikationen über die DDR zu lesen war. Wurde dort das Gesundheitssystem gelobt, erfuhren wir von unserem Verwandten, einem Klinikleiter, welche Katastrophen ein zerbrochenes Fieberthermometer bedeutete, wie Einmalspritzen wieder aufbereitet werden mussten, Dialysegeräte fehlten und Medikamente aus Devisenmangel nicht importiert wurden. Alle diese Informationen, die unter dem Paragraphen zur Republikhetze und Informationsweitergabe an das Ausland unter drastischer Strafe standen, hätten wir gar nicht erhalten dürfen. Mangelwirtschaft nicht nur bei Paprika und Ananas, Büchern und Autos, sondern auch dort, wo es um das unmittelbare Überleben ging. Auch das ein Geschmack der DDR, der Sohn, der nicht studieren durfte, beständig bedrängt wurde, in die SED einzutreten. Ruhe hatte er erst, als er der CDU beitrat, nicht ohne mit dem abschließenden Hinweis verseucht zu werden, nie, nie werde er in das nichtsozialistische Ausland fahren dürfen. Das hieß, 45 Jahre warten bis zum Ruhestand. 12 Monate später war die Mauer gefallen und wir zeigten in München. Die Verwandten halfen auch, den Blick auf den Westen zu schärfen, selten kritisch. Aber wer mit einem DDR-Bürger, dem die Gnade eines Verwandtenbesuchs zuteil wurde und der gerade die Prozeduren an der innerdeutschen Grenze hinter sich gebracht hat und nun ohne weitere Grenzkontrollen eine Stippvisite in Österreich und Italien macht, entdeckt am fassungslosen Staunen über die westeuropäische Freizügigkeit den Wert des europäischen Einigungsprozesses. Obwohl sehr viele in der DDR die Zustände als unerträglich ansahen und um die Folgen wissend Ausreiseanträge stellten oder in Nischen abtauchten, scheinen die Fremdsteuerung des eigenen Lebens, die Drangsalierung, sobald man aus der Linie ausscherte, der Mangel, die Wohnsituation, von vielen vergessen. Warum? Warum ist das, was so lange und durchaus klagend vermisst wurde, nun nicht mehr im Gedächtnis? Wie kann es sein, dass mich Studierende im letzten November mit großen Augen betrachteten, als ich über die Ausreiseprozeduren und die bescheidenen, seltenen Möglichkeit für die Personen unterhalb des Rentenalters sprach, eine Westreise zu unternehmen? Ist uns eigentlich noch klar, was die Teilung bedeutete? Die hermetischen Grenzbefestigungen von der Ostsee bis Bayern? Die Mauer durch eine Millionenstadt, die am 13. August 1961 die Familien teilte, ein monströses Bauwerk, das wir so gründlich geschliffen haben, dass mir die Studenten bescheinigten, von den Grenzanlagen nicht wirklich zu wissen. Die Befragung von Schülern, deren Ergebnis bezeugen, dass über die Geschichte der DDR vor allem eines herrscht, Mangel an Wissen. Wie kann es sein, dass sich ein Lehrer vor die Klasse stellt und erklärt, mit der DDR bin ich noch nicht fertig, die nehmen wir nicht durch? Was ist es, dass es so schwer macht, sich mit selbsterlebter Geschichte, also einem Teil der eigenen Biografie, auseinanderzusetzen, dass man sie länger lieber verdrängt? Sommersemester 1994, Technische Universität Chemnitz. Eine meiner ersten Seminarsitzungen. Zur Sprache kommt die geringe Produktivität des Wirtschaftssystems der DDR. Eine selten spontane und emotionale Meldung: Meine Eltern waren nicht faul. Lektion 1 für die neue Professorin: Die Kritik an der Wirtschaftsstruktur, am politischen System, wird als Kritik an der eigenen Biografie verstanden, auch an der der Eltern und Großeltern. All die Jahre, noch bis heute, haben mir gezeigt, wie unendlich schwer es ist, welcher intellektueller Kraftanstrengung es bedarf, die eigene Person, das eigene Leben oder das der Eltern, Großeltern von einer Bewertung des politischen Systems zu trennen. Die DDR war für mich der Kirschbaum im Garten meiner Großmutter, so eine Studentin. Sicher könnte man hinzufügen, die DDR, das war die Zelttour mit meiner ersten großen Liebe oder unser erstes Kind. Lektion 2, das Negative, war es nicht allzu traumatisierend, wird verdrängt, das Schöne im Alltag bleibt in Erinnerung. In vielen Gesprächen ergibt sich zudem oft das Bedürfnis nach Rechtfertigung. Man habe ja nicht mitgemacht, als es um die Ausgrenzung und Anschwärzung des kritischen Arbeitskollegen ging. Oder es ging nicht anders, so war es eben. Lektion 3, die unbequeme Frage an das eigene Ich. Wenn das politische System verbrecherisch war, Menschen um ihre Lebenschancen gebracht hat, hätte ich dann nicht etwas tun müssen? Auch das behindert die Beschäftigung mit der Vergangenheit, denn die ehrliche Antwort könnte ja beschämend sein. Helden sind Menschen selten, dazu sind sie nicht gemacht, und es ist verständlich, dass es nach 1953 mehr als eine ganze Generation dauerte, bis der Mut groß genug wurde, sich aufzulehnen. Aber es erklärt nicht, warum ein so hoher Prozentsatz der Bevölkerung aktiv bei der Stasi mitarbeitete. Einen Erklärungsversuch werde ich später liefern. Lektion 4. Was dauerhaft und allgegenwärtig ist, wird nicht mehr wahrgenommen. 1995, eine Taxifahrt hinter einem Trabi. Ich rümpfe die Nase und bitte, die Innenzirkulation einzustellen. Der Taxifahrer, die Trabis stinken erst, seitdem sie Westbenzin tanken. Das war für uns aus dem Westen auch ein Geschmack der DDR, der Trabi-Gestank. Die gesamte DDR roch danach. Unsere Verwandten und Bekannten nahmen es nicht mehr wahr. Diese Erfahrung gilt nicht nur für Auspuffgase. Wenn ich in einem Umfeld leben muss, in dem permanente Kontrolle, gnadenvolle Zugeständnisse statt rechtsstaatlich gesicherte Ansprüche gegen den Staat erlebe, wenn ich die Rechte des Individuums denen des Staates unterordnen muss und wenn ich nie etwas anderes erlebt habe, werde ich den Geruch des Unrechts und der Drangsalierung als normal ansehen. Die übliche Seminarveranstaltung, aber völlig anders als im Westen gewohnt. Fast alle machen sich klein, niemand schaut hoch, Arme eng am Körper. Aufgerufen versucht man herauszufinden, was ich denn so hören möchte. Lektion 5, bloß nicht als Individuum, als eigene Persönlichkeit auffallen. Eine Sozialisation, die in der ersten Generation nach dem Mauerfall tief sitzt. Im Kollektiv ist man unauffällig und sicher, sonst besteht die Gefahr, die Parteilinie zu verlassen. Und das kann immer gefährlich werden. Eine Ausnahme unter den Studierenden, einer aus der Königswalder Friedensbewegung. Nach den Stasi-Verhören schreckt ihn erst recht keine Dozentin aus dem Westen. Inzwischen habe ich schon seit Jahren das beglückende Erlebnis, dass es hierin keine Unterschiede mehr gibt zwischen Studierenden im Osten und im Westen. Ich habe versucht, mit Ihnen meine Erfahrungen zu teilen, dass der Geschmack der DDR sehr unterschiedlich sein kann, auch aus der Erfahrung einer Westdeutschen. Süß der Obstgarten der Großmutter, schal und bitter in manchen anderen Fällen, wenn das politische System dem Menschen seine Selbstbestimmung, seine Entwicklungsmöglichkeiten nimmt, wenn es ihn gar zersetzt und zerstört, in Isolationshaft oder unter Folter gehalten hat. Warum fällt es aber so schwer, sich mit der Geschichte zu befassen, sobald sie verbrecherisch ist? Das ist im Osten Deutschlands nicht anders als im Westen nach 1945. Es war schwer in Spanien und Argentinien und auch in Chile. Es geschieht nicht in Moskau und erst recht nicht in Peking. Ich denke, ich habe bereits eine Antwort gegeben für die persönliche Ebene. Es verlangt Empathie mit den Opfern, das Nachvollziehen dessen, was ihnen als Lebenschance entgangen ist und welches Leid sie erfahren haben. Allerdings identifiziert man sich leichter mit Siegertypen. Es verlangt nach der Auseinandersetzung mit der eigenen Person, der Familie, dem Umfeld und der eigenen Haltung zur Politik, sowie mit dem, in dem wir uns immer gerne geborgen fühlen möchten, der Heimat, was oft in eins gesetzt wird mit dem Staat. Das ist schmerzhaft. Warum müssen wir es dennoch auf uns nehmen, uns der Geschichte zu stellen und die positiven und die negativen Elemente aufzuarbeiten? Warum ist es von Bedeutung, dass diejenigen, die die DDR nicht erlebt haben, erfahren, wie sie schmeckte? Wir sind nicht frei, uns die Geschichte schönzureden. Das Wissen ist vorhanden. Es wird uns und unseren Kindern ohnehin wieder begegnen. Wir entkommen ihr nicht. Selektive Geschichte gibt es nur in Diktaturen. Wir verstehen uns auch selbst, unsere Verhaltensweisen, unsere Reaktionen in der Gesellschaft und in der Politik nur, wenn wir analysieren, was uns geprägt hat. Wir sind Teil dieser Geschichte und sie ist Teil von uns. Hängt es mit der Vergangenheit zusammen, dass vielen Gleichheit so viel wichtiger ist und sie sie höher stellen als Freiheit? Warum glauben wir nicht an unsere persönliche Kraft, sondern erwarten, dass es der Staat für uns regeln wird? Wie hängt die Wirtschaftssituation mit 40 Jahren Sozialismus zusammen? Haben extremistische Strömungen mit den Prägungen durch die zwei deutschen Diktaturen seit 1933 zu tun? Es gibt noch einen weiteren wichtigen Aspekt, warum wir uns mit der DDR-Diktatur auseinandersetzen müssen. Dieser ist mir bei vielen Gesprächen in China und Russland bewusst geworden. Zwei Staaten, die in unterschiedlichem Grad den Zugang zur Geschichte ihres Landes versperren. Wenn sich eine Nation nicht damit auseinandersetzt, dass sie in einer Diktatur gelebt hat und welche Mechanismen und Instrumente ihre Bürger entmündigt und gefügig gemacht haben, wie Angstkulissen aufgebaut und der Terror an Einzelnen bewusst zur Abschreckung für alle eingesetzt wird, wer sich damit nicht beschäftigen kann, wird nicht sensibilisiert für die Vorgehensweise von Diktaturen. Wie die Formen diktatorischer Machtausübung sehr rasch auch auf die Menschen wirken, die lange in einer Demokratie sozialisiert wurden, konnte ich bei einer Gruppenreise von westdeutschen Lehrern und Dozenten an der innerdeutschen Grenze erfahren. Wir sollten nicht provozieren, war gesagt worden. Richtig. Aber die geradezu kriecherische Zuvorkommenheit, die fühlbare Beklemmung, wenn nicht Angst, zeigte, das Einschüchterungspotenzial wirkt sehr rasch, sobald man sich nicht mehr im Schutz des Rechtsstaates weiß. Es bedarf daher des Wissens um die Mechanismen und die Verführungsmacht von Ideologie. In zunehmend autoritärer werdenden Russland ist zu erkennen, dass die Mehrheit der Menschen nie aufgehört hat, staatliche Willkür für normal zu halten. Man war Untertan, nicht Bürger, das war immer so. Weil das alte System in seinem verbrecherischen Vorgehen beschwiegen wird, wird der nahtlose Übergang in neue Freiheits- und Rechtsberaubungen nicht wahrgenommen. China hält deshalb seine Geschichte besonders sorgfältig unter Verschluss. Wissen könnte die Diktatur gefährden. Waren vielleicht normale DDR-Bürger zu einem so hohen Prozentsatz bereit, hauptamtlich oder als freiberufliche Schnüffler für die Stasi zu arbeiten, weil Ostdeutschland nahtlos von der nationalsozialistischen Diktatur in eine sozialistische Diktatur überführt wurde? Und nahm die Bereitschaft, als IM zu arbeiten, im Laufe der Zeit vielleicht gerade deshalb zu, weil es ja so normal war, dass der Staat den Bürger als seine Rechte beraubte und ihn als Instrument betrachtete? Hier gilt es, das Bewusstsein zu schaffen für die unantastbaren Rechte des Einzelnen, die der Staat zu schützen hat. Ferner, wir sind es den Tausenden von Opfern schuldig, die umgebracht, traumatisiert um ihre Ausbildung und Lebenschancen gebracht wurden, die von ihren Familien getrennt wurden und die Heimat verlassen mussten. Und nicht zuletzt, wir können die Gegenwart nur bewerten, wenn wir den Maßstab der Vergangenheit haben. Nur dann lässt sich unser Leben einordnen. Und bei aller Kritik, die es immer geben wird, das ist ja der Gewinn der Demokratie, verstehen, was gewonnen wurde aus der Niederlegung der Mauer durch den von der Revolution erstrittenen Gewinn an Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, Reisefreiheit und persönlichen Entfaltungspotenzialen. 20 Jahre später sollten wir wissen wollen, wie die DDR schmeckte, das eigene Leben und das Leben der anderen zu erkunden. Die Konrad-Adenauer-Stiftung lädt sich ein zu einer Vortragsreise, die sich differenziert mit sehr vielen Aspekten des Lebens in der DDR befassen wird. Sie sind herzlich willkommen, daran teilzunehmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.